Verdis Attila packte mich bis in die letzte Faser. Die Oper schlechthin für feurige junge Leute, mehr noch als der um 4 Jahre ältere Nabucco. Freiheit und Selbstbestimmung stehen im Zentrum. Kaminski Solo, ein Podcast von Kultur Kaminski, dem Magazin für Künste und Lebensart. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer von Kaminski Solo. Ich bin in Venedig, um im Auftrag eines renommierten Magazins die Premiere von Verdis frühem Attila zu besuchen. Doch mich führt eine ganze Reihe von Gründen ins legendäre Opernhaus La Fenice. Attila wurde im Jahr 1846 hier uraufgeführt. 139 Jahre später, 1985, hatte der Bassist Romano Nidas in La Fenice seinen ersten Auftritt auf einer Opernbühne der Weltklasse. Kurz zuvor hatte Luciano Pavarottis Agent im großen Haus des Münsteraner Stadttheaters gesessen. Auf dem Fleck nahm er den Bassisten unter Vertrag. In Venedig ging Nidas international an den Start. Venedig, Münster, Attila, Nidas. Die eine Stadt ist Legende, die andere immerhin ein Begriff, die welthistorische Figur gewiss und vielleicht gar Verdis frühe Oper. Wer aber war Romano Nidas? Der Steiermärker wurde 1934 in Graz geboren. Er stammte aus einer industriellen Familie, dennoch musste er sich sein Gesangsstudium selbst verdienen. Nidas zog als Elvis Presley-Double durch die örtlichen Kneipen. Karriere war nur bedingt seine Sache. Cäsar wäre lieber der Erste in einem gallischen Dorf gewesen als der Zweite in Rom. Nidas war der unangefochten Erste in Münster, dann in Bremerhaven und schließlich wieder in Münster. Der Erste in Rom, Mailand oder New York zu werden, lag nicht in seiner Absicht. Bisweilen griffen sich Freunde und Bekannte ob seiner Lethargie an einer die nord- und nordwestdeutsche Provinz überschreitenden Laufbahn zu arbeiten, fassungslos an den Kopf. Doch richteten sich die Bremerhavener und Münsteraner Spielpläne in vielem auf ihn aus. Nidas war Sarastro, Paris Godunov, Ochs auf Lerchenau, Zacharia und eben Attila. Verdis Frühwerk kam im Dezember 1984 am Münsteraner Stadttheater heraus. Dirigent war der damalige GMD Alfred Walter, Regisseur Wolfram Mehring. Weshalb mich Attila von all den Rollen, in denen ich Nidas erlebte, am nachhaltigsten prägte? Womöglich sind die Gründe banal. Ich verfügte über einen Mitschnitt auf Kompaktkassette. Auch gab es einen Kalender mit den die dramatischen Schlüsselszenen pointiert ablichtenden Fotos seines Lebensgefährten. Viele Jahre hindurch blieb mir der Münsteraner Attila mit Nidas in der Titelpartie präsent in Ton und Bild. Oftmaliger Durchlauf beschädigte das Magnetband der Kompaktkassette, bis ans Abhören nicht mehr zu denken war. Ramponierte Kassette und wohlerhaltener Kalender gingen bei einem Umzug verloren. Mein Studium führte mich über den Münsteraner Dunstkreis hinaus. Nidas selbst machte sich in die Weltkarriere auf. Venedigs La Fenice und die New Yorker Metropolitan Opera riefen ihn, wie auch die Salzburger Festspiele. Verdis Attila packte mich bis in die letzte Faser. Die Oper schlechthin für feurige junge Leute, mehr noch als der um 4 Jahre ältere Nabucco. Freiheit und Selbstbestimmung stehen im Zentrum. Anders als bei Verdis erstem Opernerfolg ist die Dramaturgie nicht nahezu oratorienhaft statisch, vielmehr äußerst wendig und flexibel. Beinahe ein Vorgriff aufs Musical. Vorderhand handelt das Werk vom Gründungsmythos Venedigs und des Hunnenkönigs Scheitern vor Rom. Römer auf der Flucht vor dem Reitervolk beziehen die Lagune, um in deren Schlick die spätere Serenissima zu bauen. Papst Leo der Große hält die personifizierte Geißel Gottes von der Eroberung Roms ab. Doch in eigentlichster Absicht ruft Verdis Oper zur Befreiung Venedigs von der österreichischen Besatzung auf. Gleich Nabucco, aber viel erklärter noch, richtet sich das Werk in zeitgeschichtlicher Konkretion wieder die habsburgische Besatzungsmacht. Risorgimento, auf die Einheit und Freiheit Italiens zielender revolutionärer Impetus pur. Nichts von Sisi, der Kaiserin der österreichischen Okkupanten zujauchzenden Jubelvenezianern, wie im Kitschkintop der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Ich hätte mir Romy Schneider denn auch lieber als italienische Revolutionärin denn Habsburgs Kaiserin gewünscht. Ganz so wie Odabella, die den Hunnenkönig zu Ehelichen gesonnen ist, doch allein der günstigen Gelegenheit zum Tyrannenmord halber. Fast bedauerlich. Denn des Reitervolks Herrscher zeichnet sich nicht allein durch Feldherrntalent aus. Großzügigkeit, Freundschaft, Noblesse und aufrichtige Liebe zählen auf Attilas menschliche Habenseite. Keine Frage, hier wirkt der edle Wilde aus der aufgeklärten Dichtung des 18. Jahrhunderts nach. Die Münsteraner Aufführung war ein Wurf, szenisch und musikalisch. Regisseur Wolfram Mehring zeigte die Hunnen als asiatischen Kampfsportverband, eine Truppe, deren Fremdartigkeit in Bewaffnung und Gebaren für jenen Überraschungseffekt sorgte, wie ihn einstmals der Sturm aus den Steppen Innerasiens auslöste. Auch war Mehring Theaterpraktiker genug, um zu realisieren, dass hunnische Krieger ohne Pferde wie zahnlose Tiger sind. Alfred Walter befeuerte das Münstersche Symphonieorchester zu flotten Tempi, dramatischer Werf und rhythmischer Präzision. Das Ensemble war brillant. Jeanine Bogaedus schoss die Koloraturen Odabellas wie Speer und Pfeilhagel wider Attila. Bengt Wisten verfügte als römischer Feldmarschall Ezio über den von Verdi geforderten hohen und zugleich durchschlagskräftigen Bariton. Florin Farkas kostete die Schönheit seiner tenoralen Mittellage aus. Nidas agierte als Primus inter pares, ein veritabler Heldenbass. Es braucht für das Stimmfach viel Metall bei indessen hellen Farben. Hinzu kommen Attacken gleichermaßen aus satter Tiefe und sieghafter Höhe. Nidas gebot über solche Vorzüge. 4 Jahre nur nach der Attila-Premiere zog sich der Sänger von der Bühne zurück. Durch schwere und unheilbare Krankheit dazu veranlasst. Der lebensrettenden Entscheidung haftete Tragisches an. Weil die künstlerische Ausrichtung des mittlerweile an ästhetischem Schmirando laborierenden Münsteraner Stadttheaters ihm missfiel, hatte er sich seinem Hang zur Stabilitas Loci, zur Ortsfestigkeit entgegen, nun doch zum Erfolg an Weltklassehäusern aufgemacht. Bereitwillig öffneten sie ihm ihre Pforten. Jeder Auftritt aber barg Risiko für Leib und Leben. Die Alarmsignale waren überdeutlich. Nidas entsagte seiner Berufung. Bühnenkünstler von Rang bleiben sich des Unterschieds zwischen der Rolle und dem Menschen, der sie verkörpert, immer bewusst. Des Sängers Entscheidung war hochprofessionell. Nach der Demission von der Bühne beschränkte Nidas seinen privaten Umgang auf nur wenige Menschen. Der Kontakt zu ihm versickerte. Als er vom Tod meiner Mutter erfuhr, ließ sich der Schwerkranke dennoch detailliert ihre letzte Lebensphase schildern. Ich rechne ihm das hoch an. Still und offenbar milde resigniert starb Nidas im Januar 2013 in Münster. Der Stadt, die ihm zur zweiten Heimat geworden war. Venedig, Münster, Attila, Romano Nidas. Hier in der Serenissima greift mir die Konstellation ins Gemüt. Ich habe eine Postkarte mit Blick auf die Bühne von La Fenice gekauft, um sie nach Münster zu schicken, an den Menschen, der Nidas bis zuletzt begleitete, seinen Lebensgefährten. Die Anschrift soll noch stimmen. Alle weiteren Folgen können Sie auf sämtlichen bekannten Podcast-Plattformen und auf Kultur Kaminski finden. Ihnen viel Gutes. Kaminski Solo, ein Podcast von Kultur Kaminski, dem Magazin für Künste und Lebensart.